Wählen oder nicht wählen? Das ist Sonntag die Frage. EU-Politik wirkt oft kompliziert. EU-Institutionen wie das Parlament sind teuer und der Effekt aufs eigene Leben oft unklar. Jakob Meyer ist ARD-Korrespondent in Brüssel. Er kennt die EU in- und auswendig und natürlich auch diese kritische Haltung, auch die Beispiele, die das belegen sollen. Und am Ende gehört er trotzdem zum Team EU. Mit ihm machen wir 2 Tage vor der EU-Parlamentswahl eine kleine Reise in das Innenleben dieses einzigartigen Politikbetriebs. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 7. Juni. Hallo Jakob.
Hallo Viktoria.
Sonntag ist EU-Wahl. Das heißt, EU-Bürgerinnen und Bürger wählen diejenigen, die dann für sie im EU-Parlament sitzen. Und wenn die EU im Fokus ist, dann ist sie oft auch gleichzeitig in der Kritik. Oft heißt es da, es gibt zu viel Bürokratie, es gibt sinnlose Regeln, viel zu hohe Kosten. Jakob, du beobachtest ja die EU und das Parlament. Nimm uns heute doch mal mit. Können wir heute mal mit einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten mitlaufen und uns anschauen, wie das so läuft?
Sehr gerne. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach einen vor. Max Mustermann, Ingrid Musterfrau, einfach eine fiktive Abgeordnete. Einfach deshalb, da gehört die keiner Partei zu, da müssen wir uns darum nicht kümmern.
Okay, dann nehmen wir Ingrid Musterfrau. Das finde ich ganz gut.
Ingrid Musterfrau, genau. Sagen wir, sie kommt aus Deutschland. Sie könnte ja auch aus einem der kleineren Mitgliedstaaten kommen. 27 Mitgliedstaaten sind es insgesamt. 720 Abgeordnete wird es im künftigen Parlament geben, also das, das wir am Sonntag dann wählen. Also Ingrid Musterfrau kommt an einem Montagmittag nach Straßburg. Straßburg, das ist der Sitz des Europäischen Parlaments. Da kommt sie am Mittag an, weil sie aus ihrem Wahlkreis aus Deutschland eben mit dem Zug dahin gefahren ist. Und da ist dann ein Riesenauftrieb schon, einfach weil ganz viele aus allen Mitgliedstaaten da eben ankommen. Das sind einmal die Abgeordneten selber, 720 werden es dann sein. Vor allem aber die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fraktionen, die da mit dabei sind. Also Montagmittag ein Riesenauftrieb.
Und das ist ja ein Riesenaufwand, oder?
Das ist ein Riesenaufwand natürlich für die Abgeordneten, ganz klar, die kommen ja aus ihren Ländern, die müssen ja auch zu Hause ihre Wählerinnen und Wähler betreuen und einfach auch sagen, wofür sie da sind, was sie machen. Straßburg ist der offizielle Parlamentssitz und der Ort, an dem die meisten Plenartagungen stattfinden. Die Ausschüsse tagen in Brüssel, die Verwaltung sitzt in Luxemburg, damit jeder zu seinem Recht kommt. Und dieser Wanderzirkus, das sind vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fraktionen. Also bei jeder Sitzungswoche, die in Straßburg dann stattfindet, wird der gesamte Tross in Bewegung gesetzt und per Sonderzug und per normalem Zug kommen die dann alle, also hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen dann von Brüssel nach Straßburg gefahren. Wir Journalisten, wir sitzen im ARD-Studio in Brüssel, wir fahren dann auch mit. Viele Zeitungskolleginnen und Kollegen auch. Also das sind wirklich hunderte von Leuten, die dann mit diesen Zügen einmal im Monat von Brüssel nach Straßburg fahren.
Wie teuer ist sowas eigentlich, diese ganze Hin- und Herfahrerei, dieser Wanderzirkus, wie du sagst?
Es gibt Berechnungen, wonach das 110 Millionen Euro im Jahr kostet.
Also ist das nicht direkt so ein Punkt, wo jetzt EU-Skeptiker sagen, das ist doch rausgeschmissenes Geld und rausgeschmissene Zeit? Gibt es da einen guten Grund für?
Ob der gut ist, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich bin da nicht so sicher. Es gibt einen Grund dafür. Und zwar hat die EU Anfang der 90er Jahre festgelegt in ihren Verträgen, wo die verschiedenen Organe sitzen. Und da gibt es vor allem ein Land, das da ganz fest darauf pocht. Das ist natürlich Frankreich, also das Gastgeberland. Mit diesem Straßburg als Parlamentssitz, da ist Prestige verbunden und da sind Einnahmen verbunden damit. Also wenn du mal vorhast, Straßburg zu besuchen, was sich auf jeden Fall lohnt, tolle Stadt, dann solltest du das auf jeden Fall nicht in den Sitzungswochen machen. Da sind die Hotels und Restaurants nämlich deutlich teurer.
Okay, verstehe. Klar, das hat natürlich insofern dann auch einen Vorteil, aber dann eben erstmal nur für Frankreich,
absolut,
oder? Also für den Rest ist es ein Riesenaufwand und dieses zerstückelte Arbeiten. Also ich frage mich, Kann man das nicht mal ändern? Das wäre doch viel praktischer, oder?
Das wäre viel praktischer. Es gibt auch immer wieder mal Bestrebungen, das zu ändern. Zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Da war ganz klar, viele Leute in einen Zug zu setzen angesichts der Pandemie, das geht gar nicht. Also da haben viele schon mal versucht, die Gelegenheit zu nutzen und zu sagen, ja, könnte man da nicht mal aufhören mit der Karawane, die immer weiterzieht. Tatsache war, es bräuchte, um das zu ändern, einen einstimmigen Beschluss aller 27 Mitgliedstaaten und da macht ein Land nicht mit und da darfst du raten, welches.
Ich tippe jetzt mal auf Frankreich.
Richtig, also da wird sich nichts dran ändern.
Okay, dann kommen wir jetzt mal mit unserer fiktiven Abgeordneten an in Straßburg im Europäischen Parlament. Darin arbeiten die, die wir am Sonntag direkt wählen können. Wie sieht's denn da aus?
Das Europäische Parlament in Straßburg, das ist ein großer Glaskasten, ein großer Turm, ein runder Turm, auf den man da zugeht. Also ist durchaus eindrucksvoll. Auf der Ostseite schaut es ein bisschen unfertig aus. Das ist Absicht. Soll einfach so ein bisschen signalisieren, naja, Europa ist auch nie fertig. Okay, und da geht dann Ingrid Musterfrau rein. Innen drin ist ein runder Innenhof. Da hört man dann die ganzen Rollkoffer auf diesem Innenhof. Also ein Riesenbohai. Und dann geht man ins Parlament rein. Und dann wird's tatsächlich verwirrend. Jedenfalls, wenn man zum ersten Mal da ist. Und das ging mir so, das wird auch den vielen Parlamentsneulingen so gehen. Also ganz viele Abgeordnete werden ja neu reingewählt. Am Anfang kennt man sich überhaupt nicht aus. Jedenfalls geht Ingrid Musterfrau dann zunächst mal in ihr Abgeordnetenbüro. Das ist dann in einem der oberen Stockwerke mit Blick zum Beispiel auf den Fluss runter und schaut erstmal, trifft sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus ihrem Büro und schaut erstmal, was anliegt, die Tagesordnung.
Und auf der Tagesordnung, da stehen ja dann auch Gesetzesentwürfe, über die abgestimmt wird. Die kommen aber nicht vom EU-Parlament, sondern aus der EU-Kommission, richtig?
Richtig. Also es gibt die EU-Kommission, die die Gesetze vorschlägt. Es gibt die Mitgliedstaaten, die ein gehöriges Wort mitreden. Und dann gibt es eben das EU-Parlament und das redet ebenfalls mit. Also die Kommission macht den Vorschlag und dann arbeiten sich die Mitgliedstaaten und das Parlament an diesem Vorschlag ab. Und dann wird gemeinsam entschieden. Das ist der sogenannte Trilog. Tri eben, weil da alle drei mit beteiligt sind. Parlament, ganz wichtig, arbeitet an allen wichtigen Gesetzen und Entscheidungen und Beschlüssen in Europa mit. Es kontrolliert den Haushalt. Das ist ganz wichtig, weil es ja um unser Geld geht, also das Geld der europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es arbeitet zum Beispiel mit an den Klimagesetzen, die wir jüngst gesehen haben, um zu erreichen, dass wir wirklich Mitte des Jahrhunderts in Europa keine Klimagase mehr ausstoßen. Es geht darum, was die Landwirte an Unterstützung kriegen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Es geht darum, Migration zu regeln.
Das Europaparlament hat den Weg für schärfere Asylregeln in der EU freigemacht. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für das Vorhaben, über das zuvor beinahe 10 Jahre lang diskutiert worden war. Jetzt müssen noch die Mitgliedsländer im Rat zustimmen, was aber als Formsache gilt. Das Gesetzespaket ist umstritten. Einigen Kritikern gehen die Regelungen nicht weit genug, andere sehen darin eine Aushöhlung von Menschenrechten.
Es geht darum, was künstliche Intelligenz darf und was nicht.
In der EU soll der Umgang mit künstlicher Intelligenz künftig durch einheitliche Vorschriften geregelt werden. Das Europaparlament in Straßburg stimmte heute für ein entsprechendes Gesetz. Damit soll künstliche Intelligenz erstmals reguliert und damit sicherer werden. Vorgesehen ist, die Anwendungen in Risikogruppen zu unterteilen und mit entsprechenden Auflagen zu versehen.
Aber auch, und da sind sie besonders stolz drauf, die Abgeordneten, einfach weil man da schön erklären kann, dass das einen Mehrwert direkt für dich und mich bringt. Das Roaming wurde abgeschafft. Also wenn wir miteinander übers Handy telefonieren, ich aus Brüssel, du aus Deutschland, dann kostet das eben jetzt nicht mehr als früher. Und das einheitliche Ladekabel zum Beispiel, was kommen soll. Also dass man endlich nicht mehr mit verschiedenen Betriebssystemen da 5 Kabel mitschleppen muss. Da sind die Abgeordneten besonders stolz drauf, weil da zeigt sich eben ziemlich deutlich und direkt, was das Ganze bringt. Und ganz wichtig noch, wir wählen ja jetzt am Sonntag und in den Monaten und Wochen danach wird das Parlament dann die Kommissionschefin und auch die Kommissare wählen, beziehungsweise die Kommissare grillen, wie man so schön sagt.
Wie werden sie grillen?
Die müssen nämlich in Anhörungen dann eben darlegen, was sie können, was sie nicht können. Und dann entscheidet das Parlament, ob es die Kommission wirklich unterstützt oder nicht.
Du hast ja schon gesagt, in der EU sind am Gesetzgebungsverfahren verschiedene Institutionen beteiligt. Also neben dem EU-Parlament in Straßburg, wo wir gerade sind, sind das die EU-Kommission und auch der Ministerrat. Wie viel Einfluss hat denn das EU-Parlament in diesem Zusammenspiel?
Ein Beispiel für die Sinnhaftigkeit des EU-Parlaments, das ist das sogenannte Rechtsstaatsverfahren. Das ist auch ein Beispiel, wo das Parlament wirklich einen Mehrwert erzielt hat. Es hat eben die EU-Kommission dazu gedrängt, ein Verfahren anzuwenden, das neu entwickelt wurde und das vorsieht, gegen Rechtsstaatsverächter oder gegen Staaten, die den Rechtsstaat nicht genug wahren, die zum Beispiel Minderheiten gängeln oder die die Justiz versuchen einzuschränken oder die zum Beispiel das Presserecht, die Meinungsfreiheit einschränken. Gegen solche Staaten gibt es ein Instrument seit ein paar Jahren und das bedeutet, dass man diesen Staaten Gelder entziehen kann. Das geht gegen Länder wie Ungarn.
So jedenfalls der Vorwurf des grünen Europaabgeordneten Daniel Freund.
Wir haben uns das fraktionsübergreifend auch nochmal unabhängig in einem Rechtsgutachten analysieren lassen. Die Reformen, die Ungarn liefern müsste, die sind bisher nicht erfüllt. Also dürfen diese Gelder nicht freigegeben werden. Man darf sich von Autokraten nicht erpressen lassen und auch da braucht man ein klares Signal.
Und da hat die Kommission sich ein wenig zögerlich gezeigt, die EU-Kommission das auch anzuwenden. Das ist nämlich Sache Brüssels, das dann anzuwenden. Und da gab es genügend Abgeordnete im EU-Parlament, die gesagt haben, so, jetzt kommt mal in die Puschen, ihr EU-Kommissionsleute, und wendet das Instrument dann auch mal an.
Wir im Europäischen Parlament machen Druck, mit sehr, sehr großen Mehrheiten den Rechtsstaat in der Europäischen Union zu schützen und damit die Europäische Kommission endlich aktiv wird.
Und da ist das Parlament zum Beispiel schon eine Institution, die dann eben auch die anderen auffordert, tätig zu werden. Also die auffordert, wendet das an, was ihr als Instrumente habt. Wir haben es ja gemeinsam entwickelt und da hat es eine durchaus förderliche Rolle gespielt.
Wenn man an ein Parlament denkt, dann denkt man, glaube ich, sofort an eine Sitzung im Plenarsaal, an Parlamentsdebatten. Wie laufen die denn im EU-Parlament ab? Also wenn wir jetzt mit unserer fiktiven Abgeordneten Ingrid Musterfrau von ihrem Büro aus mal in den Plenarsaal gehen, wie wird da debattiert?
Genau, wir gehen am besten am Dienstag. Da finden nämlich die großen Debatten dann statt, wo man auch möchte, dass Leute zuhören draußen in den 27 Ländern. Ob das dann so kommt, schauen wir mal. Da finden die großen Debatten statt und dann ganz wichtig, mittags wird abgestimmt. Also das ist das, wo dann es wirklich darauf ankommt, kriegt man die Mehrheiten für die Gesetze zusammen oder nicht. Das passiert normalerweise mit Handzeichen, also die Abgeordneten heben die Hand, wenn sie dafür sind. Oder wenn es unklar ist, dann kann der Parlamentspräsident, die Präsidentin die Abgeordneten aufs Knöpfchen drücken lassen. Die haben so kleine Knöpfe, Ja, Nein, Enthaltung. Da drücken sie dann drauf, dann wird das ganz klar. Und das geht wirklich im Sekundentakt. Also da müssen wir auch immer gucken, wenn wir berichten über bestimmte Gesetze, dass wir da den Überblick behalten und den Abgeordneten und den Büros geht's genauso.
Isabel Santos, one minute.
Mas nem esta consciência apaga em todos nós o travo.
I give the floor now to Abir Al-Sahlani. One minute.
Tack, fru talman, kommissionärer, ärade kollegor.
Tomislav Sokol.
Thank you very much. Also das geht richtig zack, zack, zack. Das sind zum Teil hunderte von Änderungsanträgen, über die da abgestimmt wird. Ja, und dann ganz wichtig natürlich für die einzelnen Abgeordneten ihre Redebeiträge. Also da haben Sie in der Regel, wenn es um die einfachen Abgeordneten geht, also nicht Fraktionschefs, haben Sie eine Minute Redezeit und da stellt sich dann jeder, geht ans Pult, hält seine kurze Ansprache in der Landessprache. 24 Amtssprachen gibt es in Europa. Und da sitzen dann im Hintergrund auch, also rund um den Plenarsaal in den Glaskästen sitzen die Übersetzerinnen und Übersetzer, die das dann eben quasi übersetzen.
En 2015, j'étais maire de Grande-Synthe près de Calais. J'ai vécu la crise de l'accueil et non migratoire, Fabienne Keller.
Now I give the floor to Asita Kanko, one minute.
Beste Kollegas.
Und da können alle anderen Abgeordneten sich ihre Sprache einstellen und dann eben hören, was der Kollege, die Kollegin gerade zum Besten gibt.
24 verschiedene Sprachen. Eine Minute Redezeit, das klingt jetzt nicht so, als wäre da Zeit für eine ausführliche Debatte.
Zwischenrufe gibt's eher selten, weil bis ich die Übersetzung über meinen Kopfhörer gehört habe, dabei ist schon der Nächste, das dauert ja nur eine Minute, ist schon der Nächste am Pult. Also wenn ich mit Abscheu und Empörung das zurückweisen möchte, was der Redner gerade gesagt hat, dann tue ich mir da schwer, da einen Zwischenruf zu platzieren. Also das kommt eher selten vor und es geht insgesamt nicht so konfrontativ zu. Wir haben ja keine Regierung und keine Oppositionspartei.
Würdest du sagen, es ist ein bisschen harmonischer?
Sagen wir so, natürlich geht es am Schluss auch knallhart darum, wer kriegt die Mehrheit und da werden Strippen gezogen und es ist insofern etwas interessanter als im Bundestag, weil die Fraktionen, also die verschiedenen politischen Gruppierungen untereinander ja nochmal in Länder unterteilt sind und da ist es auch unterschiedlich, es gibt einige Länder, Vertreterinnen und Vertreter, die hängen eher an der Kandare von ihren Hauptstädten und andere, die sind da freier in der Abstimmung und gönnen sich da mehr. Und auch da ist es dann schwierig, oft zu sagen, kriegen sie eine Mehrheit, kriegen sie sie nicht. Also das ist für die Fraktionschefs und Chefinnen auch eine Herausforderung, ihren Laden da immer zusammenzuhalten. Natürlich musst du dich immer auf irgendwas einigen und am Schluss ist es ein Kompromiss, der leider, muss man auch sagen, oft der typische europäische Kompromiss ist. Das ist entweder so, wenn das Parlament sich auf irgendwas einigt oder auch die Mitgliedstaaten, nach den Gipfeln ist es ja ähnlich. Da haben wir oft in der Früh dann nach einer durchwachten Nacht ein Ergebnis, wo man sich denkt, ja mei, also habt ihr da jetzt wirklich 12 Stunden lang drüber sitzen müssen?
Nach jahrelangem Streit haben sich die EU-Staaten und das Europaparlament auf eine Verschärfung des...
Mit knapper Mehrheit hat das Europaparlament in Straßburg...
...war eine hitzige Debatte vorausgegangen. Das Thema Urheberrecht...
Wenn 27 Mitgliedstaaten und in dem Fall eben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den 27 Mitgliedsländern zusammen sich raufen müssen... Dann versuchen alle ihre Interessen unterzubringen, dann redet man stundenlang und dann kommt am Ende wirklich nur ein Mäuschen dabei raus. Es ist oft etwas, was man auch als Durchwurschteln bezeichnen kann. Also man kommt irgendwie immer weiter, man versucht niemanden vor den Kopf zu stoßen, weil man weiß, dass man mit dem oder derjenigen immer wieder nochmal am Tisch sitzen muss. Also muss man eben Kompromisse machen und die schauen leider oft so aus, wie sie aussehen.
Ja, und das ist ja, glaube ich, auch das, was EU-Skeptikerinnen und Skeptiker sich dann immer fragen, lohnt sich das, braucht's das? Und sich auch fragen, warum oder ob sie überhaupt am Sonntag jetzt wählen sollen, inwiefern sie das betrifft. Jakob, warum lohnt es sich denn, ein Kreuz zu setzen am Sonntag?
Ganz einfach, wenn ich kein Kreuz setze, dann kann ich mich auch nicht drüber beschweren, dass Europa so läuft, wie ich es nicht haben will. Also ich bestimme ja mit meiner Stimme, gut, ich bin einer von 65 Millionen Wahlberechtigten allein in Deutschland. Also es ist ein kleiner Beitrag, den ich leiste, aber es ist einer, dass ich ja doch mitentscheide, wer dann eben als Ingrid Musterfrau oder Max Mustermann dann für mich im EU-Parlament sitzt und da eben mitstimmt über die Gesetze. Und die Gesetze, da haben wir ja schon ein paar aufgezählt, die gehen eben wirklich alle an. Das sind ja alles Vorhaben, die man aus gutem Grund nach Europa verschiebt, weil es Mitgliedstaaten alleine nicht lösen können. Also Beispiel Klimawandel, da braucht man gar nicht drüber reden. Da hilft es wenig, wenn ein einzelnes Land was tut. Da müssen zumindest erstmal alle Europäer an einem Strang ziehen und dann am besten noch die ganze Welt. Oder anderes Beispiel Migration. Da haben wir ja auch 2015, 2016 nach dem Syrienkrieg gesehen, als Millionen Menschen ankamen, dass die einzelnen EU-Staaten da überfordert waren. Das sind sie ja bis heute. Also Italien, Griechenland an den Außengrenzen, da kommen ganz viele Menschen an. Und die im Innern, die kriegen es nicht hin, sie zu verteilen. Also da war klar, da muss was passieren in Europa als Ganzem. Also darüber stimme ich ja auch mit ab. Was passiert da? In welche Richtung geht das Ganze? Je nachdem, welchen Abgeordneten ich wähle. Also wenn ich einen von den ganz Rechten wähle, der sagt, Migration lehnen wir insgesamt ab. Oder jemanden von den Linken, der sagt, wir müssen ganz viele aufnehmen und so weiter. Also mit meiner Stimme entscheide ich darüber ja auch mit.
Also es geht um die Themen, die über Ländergrenzen hinweg geregelt werden müssen. Also all das, was bei Ländergrenzen keinen Halt macht, ne?
Absolut, genau. Anderes Beispiel aus meiner Sicht ist alles, was mit der digitalen Regelung zu tun hat. Also die EU ist ja für Wettbewerb zuständig, also schaut, dass der Wettbewerb funktioniert auf dem Binnenmarkt, also auf dem einheitlichen Markt innerhalb der EU mit 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Da geht es um konkrete Waren, die man anfassen kann, und es geht aber auch um die digitalen Märkte. Also um das, was wir online einkaufen zum Beispiel, dass uns da keine große Plattform über den Tisch ziehen kann oder dass wir zum Beispiel auch auf Chats Sachen posten können, ohne dass uns da jemand reinschaut oder dass wir keine Hassrede erdulden müssen auf den Plattformen, auf denen wir unterwegs sind. Auch darum kümmert sich Europa. Und jüngst hat das EU-Parlament auch ein Gesetz beschlossen zur künstlichen Intelligenz.
In der EU soll der Umgang mit künstlicher Intelligenz künftig durch einheitliche Vorschriften geregelt werden. Damit soll künstliche Intelligenz erstmals reguliert und damit sicherer werden. Vorgesehen ist, die Anwendungen in Risikogruppen zu unterteilen und mit entsprechenden Auflagen zu versehen.
Und das ist auch etwas, was du eben nicht mehr als Einzelstaat regeln kannst. Das ist ja ein Feld, wo sich momentan gerade ganz viel tut. Wir haben vielleicht, erinnern wir uns noch an dieses berühmte Foto vom Papst in einem Designermantel, wo klipp und klar war, das ist gefälscht. Das ist so ein netter sogenannter Fake, aber es gibt eben auch Fakes, die weniger nett sind. Also wenn man zum Beispiel im Vorfeld einer Wahl sieht, dass irgendwelche Teilnehmer von der Wahl, Politikerinnen und Politiker, verunglimpft werden, dass man die in Videos reinschneiden kann inzwischen, ohne dass man das noch merkt. Das sind Sachen, da merkt man klipp und klar, also es braucht auf jeden Fall Grundregeln dafür, was erlaubt ist und was nicht. Und ich möchte künftig auch wissen als Nutzer, wenn ich mir ein Filmchen anschaue online, möchte ich wissen, ob da künstliche Intelligenz drinsteckt oder nicht. Und all das regelt zum Beispiel dieses Gesetz zur künstlichen Intelligenz. Da kann kein einzelner Staat mehr ankommen. Das sind ja auch Konzerne, die dahinter stehen, die so viel Geld haben, dass die einzelnen Staaten kaufen könnten. Also da braucht es schon eine größere Ebene, die das regelt, und das hat sich Europa eben vorgenommen.
Alles, was online abläuft, das macht vor Ländergrenzen nicht halt, aber ja auch all mögliche Arten von Kriminalität, ne? Also Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel, all das sind ja auch Dinge, die das, glaube ich, ganz stark betrifft, ne?
Drogenhandel, was du gesagt hast, ist ein wichtiges Beispiel, also dass vor allem die Länder, die große Häfen haben, also die Niederlande, Belgien, Deutschland, also mit Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, dass die da enger zusammenarbeiten, wobei man da sagen muss, dass sich die Mitgliedstaaten da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also Innenpolitik, Kriminalitätsbekämpfung, die Polizeiarbeit, das sind Sachen, die jeder Staat schon auch noch zum guten Teil selbst regeln will.
Das heißt, auf der einen Seite merken wir, es gibt so einige Themen, die machen eben nicht an Ländergrenzen Halt, und deswegen ist es sinnvoll, dass sie eben international geregelt werden über die EU und dann eben auch bei der EU-Wahl sein Kreuz hinzumachen, eben genau für diese Themen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon gehört, genau das kann eben so schwierig sein, ne? Also wenn besonders viele sich einigen, dann kommt vielleicht gefühlt am Ende nicht ganz so viel raus.
Europa ist kompliziert. Es ist deshalb kompliziert, weil natürlich alle 27 Mitgliedstaaten und die Abgeordneten aus den Mitgliedstaaten ihre Interessen wahren möchten. Und das ist schon schwierig, wenn man es auf der unteren Ebene hat. Also bei uns in den Kommunen, in den Gemeinden ist das schon nicht einfach. Das ist erst recht schwierig im Bundestag. Und wenn man dann nochmal 27 Länder zusammentut, dann merkt man, wie kompliziert die Lage ist. Es will ja sich auch niemand von den anderen übervorteilen lassen. Also es ist kompliziert, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf der anderen Seite haben wir ja festgestellt, es gibt einzelne Probleme, die kann man nur gemeinsam regeln. Und da muss man sich zusammentun, zusammenraufen. Das ist schwierig, es schaut nicht immer schön aus. Ich finde, es gibt keine Alternative dazu. Und auch die Leute, die wollen, dass in Europa weniger geregelt wird, auch die müssen zur Wahl gehen, weil es gibt ja Parteien, die genau das auf ihre Fahnen schreiben. Also die sagen, wählt mich und ich gucke, dass in Europa weniger reguliert, weniger geregelt wird. Also auch da kann eine Stimme einen Unterschied machen. Also auch die, die das Ganze kritisch sehen oder einzelne Punkte kritisch sehen, die sollten zur Wahl gehen, wenn sie wollen, dass nicht über sie hinweg entschieden wird.
Also sagen wir mal, es gibt jetzt ein neues EU-Gesetz, an dem unsere fiktive Abgeordnete mitgewirkt hat. Das ist ja erstmal ein Stück Papier. Was kommt davon bei mir an?
Ja, also dieses Stück Papier, das muss erstmal umgesetzt werden, in Kraft gesetzt werden. Das kann Monate oder sogar Jahre dauern, bis das in Kraft gesetzt ist. Dann müssen die Mitgliedstaaten das anwenden bei sich zu Hause und dann kommt das tatsächlich bei mir an. Also Beispiel künstliche Intelligenz, da wird dann nach einigen Monaten oder Jahren eben dann auch festgeschrieben, wenn ich einen Film sehe, in dem KI drin ist, dann muss mir das auch angezeigt werden. Oder Beispiel Klimagesetzgebung, da müssen die Mitgliedstaaten dann eben in ihren nationalen Klimaschutzplänen auch drin haben, dass man diese Klimaziele, die die EU als Ganzes festgelegt hat, dass die bei sich zu Hause auch erreicht werden. Also Deutschland hat ja mehrmals seine eigenen Ziele verfehlt. Deutschland muss dann eben gucken, dass man also zum Beispiel mehr mit dem Zug fährt, dass man die Bahn ausbaut, dass man darauf achtet, dass mehr Elektroautos auf die Straßen kommen. Das sind alles Pläne, die dann in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden und an denen Ingrid Musterfrau auch mitgearbeitet hat.
Diese Debatten, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja nicht rein europäische Themen, sondern eben auch alles Mögliche, was in den einzelnen Ländern wichtig ist und da auch besprochen wird. Also die Debatten gibt's ja auch in den Ländern selbst um Gesetze vor Ort. Inwiefern korrespondiert das jetzt mit den Entscheidungen der EU? Steht sich das eigentlich im Wege oder bringt das dann überhaupt was?
Das ist die spannende Frage.
Mit seinem Veto blockierte Ungarns Ministerpräsident Orbán auf dem EU-Gipfel neue Finanzhilfen für die Ukraine.
Italiens Regierung sogar bereit, daran die Verhandlungen scheitern zu.
Deutschland bei Gesetzesvorhaben auf der Bremse steht.
Also es ist nicht unmöglich, zu einem so späten Zeitpunkt ein Gesetz nochmal anzuhalten. Das machen manche Mitgliedstaaten manchmal auch.
Ein Veto gegen den gesamten langfristigen EU-Haushalt ein. Zur Gesundheitskrise kommt jetzt also die nächste politische Krise.
Oft genug haben die Länder natürlich andere Interessen als das Interesse von Europa als Ganzem. Und dann wird's spannend. Dann versuchen natürlich die Mitgliedstaaten, das auch in ihrem Sinne zu verändern. Es gibt das Parlament auf der einen und eben die Mitgliedstaaten auf der anderen Seite, die an diesen Gesetzesvorschlägen rumfeilen, rumhämmern, rummachen und die dann eben so zurecht bosseln, dass dann eben was rauskommt, womit alle halbwegs zufrieden sind. Ja, und das ist natürlich das Interesse jedes Mitgliedstaats, das so weit zu trimmen, dass das eben für den jeweiligen Staat, für die jeweilige Regierung passt.
Und sag mal, wir haben ja jetzt viel gesprochen über den Sinn, die Sinnhaftigkeit der EU und des EU-Parlaments und auch über EU-Skepsis und die Frage, braucht's das eigentlich? Ich frage dich jetzt mal, was wäre denn eigentlich eine Alternative für die EU?
Tja, genau, damit haben wir es schon. Also mir fällt keine Alternative ein. Es hat ja einen guten Grund, dass sich vor vielen Jahren einige europäische Staaten verständigt haben, darauf das Ganze gemeinsam anzugehen. Damals übrigens aus einem Grund, den wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich Friedenssicherung. Also dass wir in einer Region wohnen, wo wir seit Jahrzehnten keinen Krieg mehr untereinander erlebt haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir nehmen das als selbstverständlich hin, weil wir das nie selbst erlebt haben. Die Leute, die noch jünger sind als ich, die denken zum Beispiel auch nicht mehr drüber nach, dass sie nicht mehr Geld wechseln müssen, wenn sie in ein anderes europäisches Land fahren oder dass sie nicht mehr an der Passkontrolle stehen müssen, einfach weil wir das so für selbstverständlich nehmen. Und so gibt es eben ganz viele andere Gründe, über die wir jetzt auch gesprochen haben, ganz viele andere Dinge, die man nur gemeinsam regeln kann. Und für mich gibt's auch noch einen ganz einfachen Grund, warum ich denke, dass man zur Wahl gehen sollte. Wer nicht wählt, der kann sich hinterher nur schlecht darüber beschweren, dass es eben nicht so läuft wie gewünscht.
Jakob, vielen Dank dir.
Sehr gerne, Victoria.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Jakob Meyer hat uns mitgenommen nach Straßburg ins EU-Parlament und hin zur Frage, welcher Sinn hinter dem möglichen Kreuz am Sonntag, am Tag der EU-Wahl, steckt. Wenn ihr mehr, unter anderem von Jakob Meyer, zum Thema EU hören wollt, dann geht das in Punkt.eu, dem Europapolitik-Podcast aus dem ARD-Studio Brüssel. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Esther Distelmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Laura Picerno, Christine Frey und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns Montag wieder. Tschüss! Und bis dahin noch ein Podcast-Tipp. 27, der Podcast zur Europawahl. In dem nimmt euch Host Hannes Kunz mit zu unseren EU-Nachbarn und schaut mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD, was die Menschen in den jeweiligen Ländern gerade jetzt bewegt. Findet ihr unter anderem in der ARD-Audiothek und verlinken wir euch auch noch in den Shownotes.